Grund zur Freude, das ist das Thema der Predigt heute. Und ich möchte einen Abschnitt lesen von einem, der sich so richtig über Jesus gefreut hat, von ganzem Herzen. Und das kommt in seinem Brief, im ersten Johannesbrief zum Ausdruck. Der Apostel Johannes schreibt als Einleitung in diesen Brief: Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Habt ihr gemerkt, dieser Satz geht eigentlich gar nicht zu Ende. Johannes platzt schier vor Freude, er muss es rauslassen, er muss das mitteilen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, Mensch, was für eine Freude an Jesus. Was ist überhaupt Freude? Oder worüber freue ich mich? Manche freuen sich ja, wenn sie morgens in den Spiegel schauen und sich wiedererkennen. Ja, oder ich habe mich letztlich wirklich gefreut, als ich einem Wespenbussard in die gelben Augen geschaut habe. Ja, das ist ein seltener Vogel, ja, und der fliegt hier einfach mal so vorbei. Ja, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was das für besondere Vögel sind, aber egal. Ja, wir haben ja auch vorhin gesungen, dass man sich über das Lied der Vögel freut, warum also nicht auch über ihre Augen? Und der Wespenbussard ist schon ein tolles Tier, nur so ganz in Klammern. Ja, warum freuen wir uns? Über was freuen wir uns? Heute hat man vielleicht eher Spaß. Ja, Spaß ist ja das Thema. Keine Freude, eher so Spaß, oder wenn, dann muss man wenigstens Spaß an der Freude haben. Spaß macht Spaß, klar. Beim Spaß geht es ums kurzfristige Vergnügen, es geht auch um Unterhaltung. Der typische Ausdruck für Spaß ist eigentlich lautes Lachen und das tut gut. Ich mache das auch gerne, auch wenn meine emotionalen Spitzen nicht immer so ausgeprägt sind. Aber mal so richtig rumblödeln, ja, das ist doch, ist einfach super. Oder lustige Spiele machen in der Familie, mit Freunden, auch in der Gemeinde. Ich finde, das gehört zum Leben einfach dazu. Und die Andrea hat es uns ja mal gezeigt, ja, wie es da in Afrika so abgeht. Also ja, ist einfach schön. Und Christsein darf auch Spaß machen. Warum nicht? Das steht uns Christen durchaus gut. Aber aufgepasst, Spaß an sich, nur Spaß allein ist zu wenig. Es wird schwierig, wenn Spaß zum bloßen Lebensziel wird. Weil leider hört der Spaß auch immer ganz schnell wieder auf. Spätestens bei der Mathearbeit am Montagmorgen. Spaß ist irgendwie so ein bisschen wie ein scheues Reh. Ich muss ja gucken, dass ich jetzt hier passende Bilder finde. Wie so ein scheues Reh, ja, bei den kleinsten Störungen ist es weg. Spaß ist flüchtig und deswegen versuchen ihn viele ja regelrecht mit Gewalt aus dem Gebüsch zu treiben. Ja, wie komme ich zu Spaß? Es gibt eine ganze Spaßindustrie und Neil Postman hat mal vor einiger Zeit geschrieben, wir amüsieren uns zu Tode. Ja, vielleicht ist jemand dieser Satz, dieser Buchtitel noch präsent. Wir amüsieren uns zu Tode. Wir haben unseren Spaß zum Lebensziel erklärt. Und das ist für Christen zu wenig. Spaß ist hier auch heute nicht gemeint. Es geht um Freude. Und wenn wir freuen, dann lächeln wir. Das kann aber auch ganz lautstark zum Ausdruck kommen. Durchaus auch mit Lachen. Überschwänglich sein, ein Freudenschrei. Ja, wann habt ihr zuletzt mal einen Freudenschrei ausgestoßen? Jubel, das gehört auch zur Freude. Wir klatschen, wir hüpfen, falls unser orthopädischer Zustand das zulässt. Ja, wir können uns auch wirklich mit unserem Körper freuen. Das konnte man letztlich sehr gut sehen bei der Leichtathletik-WM in London. Da konnte man das sehen, wie manche Athleten, die gesiegt haben, sich freuen können. Und das ist auch ein gutes Beispiel, ja, dieser Ausdruck von Freude, wenn man erfolgreich ist. Diese Erleichterung auch, diese Befreiung von Druck, wenn einer ganz lange auf ein Ziel hinarbeitet, vielleicht hier auf ein sportliches Ziel, und er schafft es, den weitesten Sprung hinzulegen, oder seine beste Tagesform passt genau mit dem Wettkampftag zusammen und er wird Sieger. Das ist etwas Großartiges, wenn ein gutes Ziel erreicht ist. Etwas ist passiert, was von bleibendem Wert ist. Nicht so flüchtig wie der Spaß. Ein Grund zur Freude, der geht nicht gleich wieder. Beim Sport kann man Spaß und Freude eigentlich ziemlich gut miteinander vergleichen. Wer nur zuschaut, der hat Spaß. Also vorausgesetzt, er findet die Sportart interessant. Dann macht es einfach Spaß, weil man wird gut unterhalten, wenn Leute da springen oder laufen und ich sitze gemütlich im Sofa. Aber der Sieger, der dort mitmacht, der erlebt was ganz anderes. Der erlebt Freude, wenn er siegt. Und ist es nicht auch im Leben so, wer immer nur zuschaut, wer sich nur ein YouTube-Video nach dem anderen reinzieht, der hat immer wieder vielleicht irgendwie Spaß, aber ja, das kann es nicht sein, wenn man nur zwischen Klotze und Internet und so weiter hin und her zappt und versucht, Spaß zu haben. Wer aber mitmacht, wer am echten Leben beteiligt ist, der erlebt Freude. Wenn man Freunde trifft, statt nur mit ihnen zu WhatsAppen. Ja, ich bin nicht dagegen, ich mache das ja auch und das ist auch ganz toll. Aber es ist doch viel besser, sich live zu treffen, ja, miteinander zusammen zu sein und gemeinsam das Leben zu teilen. Und dann erlebe ich tiefere Freude, nicht so oberflächlich. Freude ist einfach mehr. Es muss mehr als Spaß im Leben geben. Tiefe, anhaltende Freude. Ein Lebensgefühl, das was Dauerhaftes hat, das was Nachhaltiges, was Grundlegendes ist. Echte Freude braucht deswegen auch einen guten Grund. Und je besser der Grund, desto tiefer die Freude. Nehmt mal zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk, ja. Oder ein Weihnachtsgeschenk, ist ja wurscht, ja. Also so ein Geschenk an sich ist eigentlich was Tolles, wenn man etwas geschenkt bekommt. Aber es zählt doch bei diesem Geschenk nicht nur das Geschenk, es zählt doch gar nicht so sehr, was man da bekommt, sondern es zählt, wer dieses Geschenk gemacht hat und mit welcher Motivation, aus welchem Grund wurde mir das geschenkt. Und wenn hinter diesem Geschenk, auch wenn es vielleicht materiell gar nicht so wertvoll ist, Liebe steckt, dann löst es eine ganz tiefe Freude aus. Dann kann ich an diesem Geschenk große, tiefe Freude haben. Überhaupt geht es bei wirklicher Freude gar nicht so sehr um was Materielles. Es geht um Nähe, es geht um Interesse am anderen, es geht um Verbundenheit. Und Salomo bringt das mal sehr knackig auf den Punkt in seinen Sprüchen, Kapitel 15, Vers 17, da schreibt er, besser ein Gericht oder besser eine Mahlzeit Kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. Das bringt es eigentlich sehr schön auf den Punkt, ja. Welche entscheidende Rolle die Liebe spielt. Da geht es nicht um den besten Braten, wenn man zusammenkommt, sondern es geht um die Liebe miteinander, die man vielleicht bei einem gemeinsamen Festessen teilt. Besser ein einfacher Mensch mit Liebe zu Jesus als ein gebildeter Theologe mit Misstrauen und Hass. Auch das kann ich immer wieder feststellen. Testfrage für euch: Woran merkst du, dass du jemanden liebst? Es gibt eigentlich da ein sehr gutes Kennzeichen. Wenn Abschied wehtut, dann weiß ich, dass ich diesen Menschen liebe. Und Wiedersehen macht Freude. Wenn ich den wiedersehe, dann freue ich mich wirklich. Ich habe gestern meine Frau Claudia am Bahnhof abgeholt, ja, und da habe ich mich gefreut, ja, als die alle da ausgestiegen sind. Das ist ja in Sobernheim eher übersichtlich, deswegen habe ich sie gleich gefunden. Ja, und dann habe ich mich gefreut, ja, sie ist wieder da, sie war jetzt lange weg, obwohl ich mit ihr gewhatsappt habe und was weiß ich telefoniert, aber wenn sie dann doch live vor mir steht, ist was anderes. Würde ich mich freuen, wenn sie endlich weggeht, dann stimmt was mit der Liebe nicht. Und wenn es mich nicht interessiert, wer der andere ist, wie es ihm geht, dann stimmt etwas mit der Liebe nicht und dann gibt es auch keine Freude. Es gibt einen uralten Sketch mit Dieter Krebs. Den habe ich mal geschaut, noch bei meiner Oma im Fernsehen. Und er hat mich damals schon irgendwie erschüttert. Also der Ehemann steht im Hochhaus ganz oben auf der Fensterbank. Das Fenster ist offen. Und unten stehen schon die Menschen, die Gaffer, und denken, oh wei, der stürzt sich aus dem Fenster, was er tatsächlich vorhat. Steht verzweifelt auf der Fensterbank und will sich runterstürzen. Da ruft seine Frau aus der Küche, was machst denn du gerade? Da sagt er, ich spring jetzt aus dem Fenster. Und da sagt sie, kannst du den Müll mit runternehmen? Ja. Also es ist wirklich ein derber Witz, ja, ein wirklich derber Witz, aber er erschüttert mich auch. Also in diesem pointierten Witz, da kommt eigentlich zum Ausdruck, wie trostlos und ignorant Menschen miteinander umgehen können. Bitterböse. Und ich frage mich auch manchmal, wie ist es damit mit der ein oder anderen Ehe, wo man überhaupt nicht mehr mitbekommt, wie es dem anderen eigentlich zumute ist. Wenn es ihm schlecht geht, Hauptsache, der andere funktioniert und verhält sich so, wie ich es mir wünsche. Das ist doch manchmal das Programm. Und wie ist das bei Jesus? Ist es da nicht manchmal auch so? Habe ich tatsächlich Interesse an ihm? Liebe ich ihn? Oder will ich nur, dass er meinen Müll runterbringt? Ja, er soll meine Schuld wegnehmen und dann ist gut, dann mache ich mein Ding. Weiter wie bisher, ohne wirkliches Interesse an dem, was er für Ziele mit meinem Leben hat. Wir singen so oft davon, dass er mein Herr und mein König ist. Aber was bedeutet das praktisch in meinem Leben? Wenn ich sage, ich liebe Jesus, so wie man es Johannes abspürt, und ich sehne mich nicht nach ihm, ich sehne mich nicht nach ihm und danach mit ihm zusammen zu sein, wenn es mir eine Last ist, ihn an meinem Denken teilnehmen zu lassen, wenn ich keine Lust habe, mit ihm zu reden oder sein Wort zu lesen, dann stimmt etwas nicht. Dann ist die Liebe weg oder sie war nie da. Und dann kann ich mich nicht an ihm freuen und dann werde ich ein freudloser Scheinheiliger. Weil da ist kein Grund mehr da für die Freude. Da fehlt das Fundament meines Glaubens. Da werde ich ganz schnell verkniffen, zwanghaft und gesetzlich. Vielleicht, weil ich Jesus und die Liebe zu ihm vergessen habe und den Glauben zur lästigen Pflicht gemacht habe. Vielleicht sogar mit Rücksicht auf die anderen, die das von mir erwarten. Aber wenn ich mich freue, mit Jesus zusammen zu sein, dann ist das der sicherste Ausdruck von Liebe. Prüft euch da mal ganz persönlich in einer stillen Stunde. Wenn ich Jesus liebe, dann kommt Freude an ihm auf und dann kommt diese Freude auch zum Ausdruck. Das kann kulturell unterschiedlich ausgeprägt sein, aber sie muss raus. Wenn ich mich an Jesus freue, dann muss man mir das doch irgendwie in meinem Leben abspüren. Dann kann das nicht sein, dass ich im Alltag jemand anderes bin als in der Gemeinde. Erstaunlich ist, dass ausgerechnet Wikipedia erklären muss, was es mit christlicher Freude auf sich hat. Ich gucke ja dann auch mal nach. Ja, was schreiben denn so die anderen, die vielleicht mit Glaube wenig am Hut haben? Und das fand ich dann schon doch eigentlich ein Knaller, was da steht. Wikipedia wohlgemerkt. Da Gott seinem Wesen nach Liebe ist und die Freude mit der Liebe einhergeht, fallen in Gott Liebe und Freude zusammen. Nicht schlecht, oder? Also das ist doch total gut auf den Punkt gebracht. Das muss ich neu entdecken, das muss ich wiederentdecken. Nochmal, Da Gott seinem Wesen nach Liebe ist und die Freude mit der Liebe einhergeht, fallen in Gott Liebe und Freude zusammen. In dem Satz steckt natürlich auch ein Problem. In Gott fallen die beiden Dinge zusammen, in uns nicht unbedingt. Da geht das auch schon mal auseinander. Und deswegen brauchen wir ihn unbedingt, damit wir uns endlos mit ihm und an ihm freuen können. Ohne ihn, ohne Jesus, ohne sein Vorbild, ohne seine Kraft lieben wir zu oberflächlich, zu selbstbezogen. Wir lieben zu wenig so, wie Gott liebt. Und bei unserer Liebe, die so menschlich ist, da ist sie oft sehr stark von eigenen Erwartungen geprägt. Riesige Erwartungen für uns selbst haben wir oft, wenn wir andere lieben. Ein Kind liebt sein neues Haustier. Ja, wir haben das immer wieder regelmäßig erlebt, bis der Stall regelmäßig geputzt werden muss. Ja, oder auch ein frisch verliebtes Paar, das liebt sich so lange, bis die rosa-rote Brille so grau wird, ja, irgendwie. Wenn die Balzphase mal so rum ist, ja, und man so die gegenseitigen Schwächen erkennt, was ist dann mit der Liebe? Ja, wie tragfähig ist die Liebe? Und dann muss da dran gearbeitet werden. Dann muss aufeinander zugegangen werden. Dann muss Barmherzigkeit gelebt werden. Dann muss Vergebung praktiziert werden. Das geht nicht anders. Selbst als Helfer in der Not können wir eigensüchtig lieben. Helfen nur, um geliebt zu werden. Statt zu helfen, weil man den anderen wirklich liebt. Also ohne Gottes enge Begleitung ist menschliche Liebe irgendwie so ein Minenfeld. Wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, dann stellt sich bei uns Enttäuschung ein, Ernüchterung, Unverständnis und manchmal wird aus Liebe bei uns ohne Gottes Begleitung sogar Hass. Gibt da eine ganz üble Geschichte aus der Bibel, auch da möchte ich mal kurz drauf eingehen, 2. Samuel 13. Es geht hier immerhin um einen Sohn des Königs David, Amnon. Der hat seine eigene Halbschwester Tamar vergewaltigt. Und dann heißt es hier, Amnon wurde ihrer überdrüssig, sodass sein Hass größer war als vorher seine Liebe. Und Amnon sprach zu ihr, steh auf, geh. Sie aber sprach zu ihm, dass du mich von dir stößt, dies Unrecht ist größer als das andere, das du mir angetan hast. Eine ganz bittere Geschichte, ja, wo aus dieser schnellen Lustbefriedigung, aus diesem Spaß, aus dieser sexuellen Lust, das ganz schnell umschlägt in Hass. Liebe ohne Verantwortung. Wir werden beim Lieben nicht selten müde und verlagern dann unser Interesse wieder ganz schnell nur noch auf uns selbst. Und wie gesagt, das kann uns auch Jesus gegenüber passieren. Seine Liebe ist einfach anders als die, die wir vielleicht erwartet haben. Die Freude, die Jesus schenken will, die ist nicht auf unser Wohlbefinden oder auf unser Vergnügen ausgerichtet. Das ist nicht primär der Grund. Er erfüllt unsere Wünsche nicht, und schon zweifeln wir an seiner Liebe. So geht es mir auch manchmal. Und dann geben wir auf, dann hören wir auf, ihn zu lieben. Viel zu schnell. Viel zu schnell, bevor wir begriffen haben, dass die Liebe, die von ihm ausgeht, eigentlich eine viel tiefere Freude schenken will. Die ist auf ihn und nicht auf uns bezogen. Das ist bei der Liebe immer ganz wichtig. Das müssen wir auch untereinander lernen. Liebe ist auf den anderen bezogen, nicht auf mich selbst. Und gerade bei Jesus ist das so wichtig. Und dann ist diese Freude da, diese Freude, die auf der Versöhnung mit Gott gründet. Er ist doch der tiefste Grund christlicher Freude. Und die ist tragfähig, die ist belastbar. Das ist die Freude, die Paulus und Silas im Knast zum Ausdruck bringen, als sie in wirklich schlimmer Lage Loblieder singen. Das ist eine Freude, die liegt außerhalb unserer Lebensumstände. Und deswegen ist sie so tiefgründig. Deswegen muss man auch nicht als Christ immer laut lachend und juchzend durch die Gegend laufen. Ja, also wie gesagt, das ist toll, wenn man das ab und zu mal tut. Aber die eigentliche tiefe Freude, das ist so ein Konzept, was in uns unser Leben verändert und was uns auch grundsätzlich prägen sollte, wenn wir Jesus gehören. Deswegen kommen wir jetzt zurück zur Freude an Jesus. Johannes ist einer, der will uns zurückholen, vielleicht aus einem bisschen eingeschlafenen Glauben, zurück zu einer neuen Liebe zu Jesus. Am Anfang von seinem Brief, da merken wir ja, wie das aus ihm rausbricht. Ich lese die Passage einfach nochmal vor. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben. Das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Was für ein Typ war der Johannes? Er war ja einer von diesen drei besonderen Jüngern, die stechen so ein bisschen heraus. Johannes, Jakobus und Petrus. Und alle drei waren wichtige Entscheidungsträger in der ersten Gemeinde. Und Johannes gehörte mit Petrus und Jakobus auch zu denjenigen, die für den Start der Gemeinde eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Und so wie Petrus war Johannes ein ganz spezieller Augenzeuge. Man hat manchmal den Eindruck, Jesus hat diese drei noch mal ein bisschen enger um sich gruppiert. Und das war zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung so, wo Johannes dabei war. Und wer sich noch erinnern kann an die Predigt über den Petrusbrief, allein die Schrift, der weiß vielleicht noch, dass das auch aus Petrus so rausgebrochen ist. Ja, dieses Erlebnis war so einschneidend, dass der gar nicht anders kann. Der muss davon reden. Und genauso auch hier bei Johannes, der ist ja sprachlich völlig aus dem Häuschen. Ja? Also wenn man das hier mal nochmal so analysiert. Gehört, gesehen, betrachtet, betastet, uns erschienen. Also der ist völlig begeistert. Begeistert will er das auch weitergeben an die anderen, denen er diesen Brief schreibt. Begeistert schildert er auch, was dieser Jesus für eine Bedeutung im Leben hat, was für eine grundlegende Freude das ist, für die Apostel, für sie, die Empfänger des Briefes und für die ganze Welt. Freude ist ein christliches Lebenszeichen. Freude ist ein christliches Lebenszeichen. Und Johannes macht klar, was Jesus mit uns macht, worauf er eigentlich hinaus will. Jesus mit uns, mit meinem, mit deinem Leben. Vollkommene Freude in der ungetrübten Gottesgemeinschaft. Das ist das Ziel. Deshalb Jesus. Der will für endgültige Freude in unserem Leben sorgen. Freude, und das ist mir gestern wieder so deutlich geworden, die über den Tod hinausreicht. Freude, die an Jesus ihren Grund hat. Und der lebt, der ist auferstanden. Der ist da, nicht nur hier, sondern auch dort in der Ewigkeit, wo es für uns hingeht. Und um zu verstehen, was für eine globale, eigentlich universale Bedeutung Jesus hat, das sprengt unseren Verstand, geht Johannes fast ganz nebenbei auf den Anfang zurück, den Anfang, die Schöpfung. Wir schauen uns mal ein Bild aus der Bibelausstellung in Kirn an, beziehungsweise dort ist diese unglaublich wichtige Handschrift des Codex Sinaiticus in einer Nachbildung ausgestellt. Das ist das älteste komplette Neue Testament in altgriechischer Schrift. Und ich habe hier mal rausgesucht die Seite, wo der erste Johannesbrief beginnt. Und da sieht man, dass ganz oben rechts zusammengeschrieben in altgriechischer Majuskelschrift, so nennt sich das, die haben also noch mit Großbuchstaben damals geschrieben, Da steht dann dieser Satz, was von Anfang war oder was war von Anfang, das ist eigentlich die direkte Übersetzung. Wir würden sagen, was von Anfang an war. So fängt Johannes seinen ersten Brief an. Was sagt er denn, was meint er denn mit diesem Anfang? Dieser Anfang ist das Wort des Lebens. Und dann fällt auf, Bibelkenner ahnen es schon, das kommt uns bekannt vor. Wenn wir nämlich mal in das Evangelium von Johannes schauen, dann ist das ganz ähnlich. Das ist eigentlich die Schöpfungsgeschichte des Neuen Testaments. Wir lesen das mal kurz. Also wer eine Bibel hat, kann es auch nochmal aufschlagen. Johannes Evangelium, Kapitel 1. Lese die Verse 1 bis 14, weil das das nochmal vertieft. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Und so weiter. Und dann ist auch da diese Freude zu spüren. Das ist eine gewaltige Erkenntnis. Jesus ist mit der Schöpfer, er ist Gott und sein Wort schenkt Leben. Es ist das Wort des Lebens, genau davon spricht Johannes auch in seinem Brief. Und dann muss einfach Freude aufkommen. Ich habe gehört, gesehen, betrachtet, betastet. Johannes muss das einfach jetzt allen irgendwie verständlich machen, das ist Wirklichkeit, das ist nicht irgendwie in meiner Fantasie entstanden. Der ringt um die richtigen Worte in seinem Brief. Wie soll man das Unglaubliche glaubwürdig schildern? Ja, das merkt man richtig, wie schwer das ist, weil es ist ja unfassbar, was Jesus eigentlich getan hat, was er für Menschen bedeutet. Die Versöhnung mit Gott bis in die Ewigkeit. Er ist Augenzeuge. Jesus ist wirklich tot gewesen und auferstanden. Das hat er erlebt, das hat er angefasst. Ja, er ist Augenzeuge, er mit allen Sinnen hat er das erlebt. Und er hat erlebt, dass bei Jesus dessen Wort und dessen Taten deckungsgleich sind. Ohne Sünde. Darin war Jesus ganz Gott. Und auf der anderen Seite hat sich Jesus angreifbar gemacht. Er ist schwach geworden wegen uns, musste körperliches Leid aushalten bis zum Tod am Kreuz und darin war er ganz Mensch. Und das ist auch so unfassbar für uns, ja, aller theologischen Kniffe zum Trotz, wahrer Mensch und wahrer Gott, das ist ein riesenschwieriges Thema. Ja, das kann man ganz schwer jemandem erklären. Dann beruhigt es mich, dass Johannes hier auch stolpert, aber er stolpert vor Freude, weil er im tiefsten Grund begriffen hat, was es bedeutet, dass Gott in Jesus Mensch wurde, um uns zu retten. Er spricht nicht nur vom Leben, Jesus spricht nicht nur vom Leben, er ist der Schöpfer des Lebens, er ist das Leben selbst. Wo er ist, hat der Tod keinen Platz mehr. Und dann gleich dreimal das Leben in unserem kurzen Text, 4 Verse, das Leben dreimal. Das heißt, es gibt endgültig keinen Tod mehr da, wo Jesus lebt und Jesus ist. Was für ein Grund zur Freude. Wir bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Wieso freuen wir uns da manchmal so wenig drüber? Manchmal drücken die Probleme, manchmal drücken die Katastrophen, die kleinen und großen in unserem Leben und so zusammen, dass wir das nicht mehr sehen, dass wir diesen Blick zum Himmel nicht mehr finden. Und da muss ich immer wieder neu drum bitten, Herr, schenk mir diesen freien Blick, schenk mir diese Perspektive zu dir hin, auf dich hinzu. Ich muss mich dafür hüten, dass ich selber mir den Himmel auf Erden schaffen will. Durch Spaß, durch Vergnügen, durch schöne Erlebnisse. Das ist alles nicht verboten, aber das ist nicht das, was trägt. Was trägt, ist er und seine Gegenwart bis in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch